Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Folge der Philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Heute mit einem Gespräch in einer Reihe, das ist das dritte jetzt, wo wir neu hinzugekommene Kolleginnen und Kollegen vorstellen, aus Anlass dessen, dass wir das Team der Philosophischen Brocken erweitert haben. Es ist heute Camillo Giraldo. Er ist ein Student aus dem Ausland, was man nicht hört, wenn er Deutsch spricht. Wir werden auf die Reise nach Wien, was er in Wien erlebt hat, noch zu sprechen kommen. Das Spannendste aber und das, was auch dazu geführt hat, dass er als allererstes auf den Call for Assistance für die Philosophischen Brocken geantwortet hat, ist, dass er schon lange Interesse für Podcasts hat. Und für uns ganz besonders interessant ist das ein Interesse nicht in der österreichischen Szene, sondern in der internationalen Szene. Er hat eine ziemliche Kenntnis über das, was in Frankreich speziell mit Audiopräsentationen stattfindet, ebenfalls im englischen Bereich. Wie kommst du eigentlich auf diese internationale Ausrichtung?
Zunächst muss ich betonen, dass sich mein Hauptinteresse eher an die Radiowelt richtet. Das hat auch damit zu tun, dass ich ein sehr sprachinteressierter Mensch bin. Und die Radio ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit dazu, sich eine Sprache anzueignen und dabei etwas Neues zu lernen.
Das hätte ich, als ich 5 oder 10 Jahre alt gewesen bin, hätte ich gut brauchen können. Ich kann mich nämlich erinnern, ich habe auch sehr gerne Radio gehört. Es war nicht so interessant mit Musik, muss ich dazu sagen, aber Sprache hat mich sehr interessiert. Aber in dem Zusammenhang war das in der Nähe der tschechischen Grenze und die Hälfte der Radiosender, die ich reinbekommen habe ins Radio, waren tschechisch. Und das hat mich leider enttäuscht und hat mich nicht dazu geführt, dass ich besser tschechisch lerne oder überhaupt tschechisch lerne. Aber bei dir waren offensichtlich verschiedene vermittelnde Möglichkeiten, dass du zum Beispiel Französisch auch durch Radio selbst gesteuert gelernt hast.
Ja, genau. Das hat vor allem damit zu tun, dass ich, wenn Sprache lerne, vor allem es darauf absehe, mich mit neuen Inhalten bekannt zu machen. Also wenn ich Französisch lerne, dann habe ich vor allem im Blick die Literatur, die Kultur, das, was mir die Sprache kulturell vermitteln kann und nicht so sehr diese grammatikalischen Eigenheiten der jeweiligen Sprache. Und da ist doch dieses Instrument Radio sehr wichtig, denn man hat es mit der Sprache zu tun, aber auch mit all dem, was da rundherum passiert. Denn ich nenne vor allem da als Beispiel Ö1. Ich habe 2015 damit angefangen, Deutsch zu lernen. Und Ö1 hat mich seit damals ständig begleitet. Ich habe ungemein viel dadurch gelernt, mit Sendungen wie Punkt 1, das immer um 1 Uhr anfängt, am Nachmittag. Jeden Tag wird ein bestimmtes Thema behandelt, und zwar sehr gründlich. Und das bietet einem die Möglichkeit, als Ausländer, sich mit der Sprache bekannt zu machen, aber auch mit dem, was, wie gesagt, rundherum passiert. Und das Gleiche kann man für die französische Radiolandschaft machen, noch zugespitzter vielleicht, denn ich beziehe mich dabei vor allem auf France Culture. Das ist eine, man könnte es fast sagen, eine Universität, 24 Stunden am Tag. Und wenn man sehr lange Zeit France Culture hört, dann wird man vielleicht am Ende ein gescheiter Mensch. Ich bin es vielleicht noch nicht ganz geworden, aber ich bin auf dem Weg dazu.
Du hast noch Zeit. Operierst du da mit einem Weltempfänger?
Nein.
Wie bist du, oder ist es schon das Internetradio gewesen?
Ja, bin ich eher ein Kind der Digitalisierung. Das digitale Radio spielt für mich eher das wesentliche Rolle. Die jeweiligen Sender bieten Anwendungen an, also Apps für die Handys, die man sich herunterladen kann. Und da könnte man vielleicht von Podcast sprechen. Denn die jeweiligen Sendungen werden in den Anwendungen, in den Apps zur Verfügung gestellt. Man kann sich zum Beispiel, das funktioniert jetzt nicht so mit Ö1, aber was den Deutschlandfunk betrifft oder France Culture, das kann man schon machen. Es gibt die Sendungen, die werden aufgelistet auf App und man kann sich das auswählen, was man sich anhören will, nach Laune quasi. Und das macht es noch einfacher, sein Hörverhalten danach zu richten, was einen jeweils interessiert. Also das ist schon eine sehr individuelle Erfahrung, die einem da angeboten wird. Es ist nicht so, dass man einfach das Radiogerät einschaltet und man damit mit etwas Neuem konfrontiert wird, was vielleicht auch sehr viele Vorteile hat, denn man weiß ja nicht, was da auf einen zukommt, wenn man das Gerät einschaltet. Das ist heute anders.
Zunächst man kann sich das Programm selber aussuchen. Ja.
Zunächst ist das Interesse da und dann kann man sich das jeweilige Programm aussuchen. Und das ist so, was ich gemacht habe.
An der Stelle kann man was nachtragen oder was einschieben darüber, was der Ausdruck Podcast eigentlich für eine Geschichte hat. Podcasts vom Namen allein schon ist ja interessant, ist eine Mischung aus Broadcast und iPod. Das ist ein sogenanntes Kofferwort. Ein englischer Medientheoretiker ist 2010 draufgekommen, dass man das so benennen kann. Und der Punkt war, das war zunächst mal eine Erfindung von Apple. Und zwar im Zusammenhang mit iPod. iPod ist quasi mit dem iTunes Store verbunden und mit einem tragbaren MP3-Player, der gebunden ist an das Apple-Angebot, das du dort gehabt hast. Und das ist automatisiert worden durch ein Internetprotokoll. Das ist das RSS, Rich Site Summary. Und das wiederum ist eingeführt worden, weil man Webseiten mit Lesezeichen versehen wollte, die sich dynamisch updaten. Das war nur Text. Dann sind die Leute drauf gekommen, an den Text kann man was anhängen, nämlich Audios hauptsächlich. Und Apple waren die Ersten, die das mit dem iPod gemacht haben. Und dann haben andere Leute angefangen, ebenfalls das zu produzieren, was du sagst, nämlich serienweise Angebote. Und dann ist jemand draufgekommen und hat gesagt, hoppla, das ist ja ein interessanter Unterschied zwischen Broadcasting. Weil Broadcasting ist, wenn irgendwo ein Sender ist, zentral und der schickt seine Sachen an alle Leute. Und die müssen sich halt das nehmen, wann immer sie einschalten. Das ist das, was du gesagt hast. Und der Unterschied von dem Broadcasting zu dem Podcasting ist jetzt, dass du so einen Broadcast hast, aber auf Abonnement-Basis. Das wollte ich jetzt nur einfügen, um die geschichtliche Ebene von dem zu benennen, was du gerade beschrieben hast.
Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ausnahmsweise bei Apple, denn es ist eine großartige Idee. Ich höre in der Tat sehr selten Radio live. Das mache ich nicht. Vor allem höre ich diese Podcasts, wie wir es vielleicht auch nennen können. Aber ich mache mir schon darüber Gedanken. Denn wenn man damit anfängt, nur die Sachen zu hören, die einem angehen, für die man sich unmittelbar interessiert, dann kann es sein, dass man in so eine Bubble irgendwo hineingerät. Nicht vielleicht eine Bubble, die nur die eigenen Meinungen widerspiegelt, sondern eine Bubble, die nur mit den eigenen Interessen zu tun hat. Man wird so ein Hörverhalten entwickeln, die nur dafür offen ist, was man sowieso schon kennt, was einem vertraut ist. Und da muss ich mich manchmal dazu zwingen, neue Sendungen zu hören, die vielleicht nicht unmittelbar mein Hauptinteresse darstellen oder auch Sendungen von Personen zu hören, die diametral von meiner eigenen politischen Meinung stehen. Das finde ich auch ein Nachteil dieser Podcast-Welt.
Das hat ja etwas ganz generell damit zu tun, dass wir diese Algorithmen haben, die uns erklären, was sie gesehen haben oder was sie gehört haben, hat auch diese und diese anderen Leute interessiert und wollen sie nicht das auch nehmen, das ist so ähnlich. Das heißt, diese Algorithmen dienen genau dazu, dass man eingefangen wird in den Abhängigkeitszusammenhang und dass man immer auf derselben Welle bleibt. Und was du jetzt sagst, ist, man muss auch mal einen Energieschub haben und woanders hinschauen. Das hat mir sehr leid getan. Eigentlich eine Zeit lang hat im Guardian, im Online-Guardian, wöchentlich eine längere Kolumne gegeben, Burst Your Bubble. Und dann haben sie auch Messages dort hineingestellt aus anderen politischen Zusammenhängen. Also genau das, was du jetzt beschrieben hast. Mit einem Kommentar noch dazu, aber nicht jetzt mit einer Kritik, sondern ein bisschen eine Verortung. Ja. Das haben sie ein Jahr lang gemacht und so und dann haben sie es aufgegeben. Das war offensichtlich politisch nicht, war verdächtig. Irgendjemand hat das für unpassend gehalten und so, was mir auch sehr problematisch erscheint.
Ja, da möchte ich vor allem auf Hanskultur zurückkommen, denn das ist ein Sender, der sehr selbstbewusst ist. Also die leisten sich schon, sehr kontroverse Figuren im eigenen Programm zu behausen. Und da kommt es auch vor, dass man zum Beispiel am Samstag, wenn man einschaltet, um 10 Uhr eine Sendung von einem Philosophen namens Alain Finkielkraut hört. Der ist ein, man kann es auch so sagen, reaktionärer Denker, aber
er kommt zu den Nouveau-Philosophen,
ja,
ne?
Ja, genau. Er macht immer wieder von sich reden, denn er ist ziemlich bereit, sich in kontroverse Diskussionen einzumischen. Und, aber der Punkt ist, dass man nach seiner Sendung gleich eine andere von einem Historiker hören kann. Der heißt Jean-Noël Janonet. Er ist ein sehr interessanter Mensch. Eher links zu verraten. Seine Themen in der Sendung sind nicht so politisch, aber der Punkt, den ich betonen möchte, ist, dass diese Diversität, diese sehr auffällige Diversität in Franz' Kultur immer noch besteht. Und das hat nicht nur mit den Meinungen der Sender, der Radiomacher zu tun, sondern auch was das Spektrum betrifft. Denn Franz' Kultur macht unter der Woche Sendungen über Philosophie, über Geschichte, über Ökonomie, dann auch über Wissenschaften, über die sogenannten harten Naturwissenschaften, dann über Literatur, eventuell auch über Kunst.
Das ist ja das volle Programm, wie du sagst, ja. Die Universität. Wie ist das wirtschaftlich festgelegt? Gibt es in Frankreich einen öffentlichen Rundfunk mit Radiobeiträgen, staatssubventioniert? Weil Ö1 zum Beispiel kämpft immer ganz stark, nicht? Damit das ist zwar das Kulturflaggschiff, wird aber durch Ö3 und die dabei rekrutierenden Zuhörer dann doch gehalten.
Soweit ich weiß, kann der jeweilige Regierungschef eine Verordnung erlassen, die sich über mehrere Jahre erstreckt und die genau festlegt, wie der Rundfunk zu finanzieren sein wird. Das ist natürlich nicht besonders beglückend für die Radiomacher, denn sie müssen immer wieder um ihre Unabhängigkeit bangen. Wir haben ja gesehen, dass es sehr extreme politische Figuren in Frankreich gegeben hat in den letzten Jahren, die eine ernsthafte Chance gehabt hatten, ins Élysée-Palais zu kommen. Das ist natürlich nicht eine sonderlich gute Lage, nein.
Aber es gibt in Frankreich auch diese Spange zwischen Kommerzsendern oder Popsendern mit Werbung und einigen Programmen, die das aufrechterhält, das Kulturbewusstsein.
Ja, es gibt auch private Sender, die relativ beliebt sind. Ein Beispiel wäre der Radio Europe, glaube ich, ist der Sender. Radio France beheimatet auch solche Sender wie France Inter, das ist eigentlich der beliebteste Sender in Frankreich. Die haben auch ein sehr breites Spektrum, was die Themen angeht. Manchmal durchaus anspruchsvoll, manchmal eher entspannt. Mhm. Spielen auch Musik sehr gerne, was man eigentlich bei Vereinskultur sehr, sehr selten hört. Es ist vor allem das gesprochene Wort, das bei Vereinskultur Priorität hat.
Du hast angedeutet, dass das den ganzen Tag über geht?
Ja. Den ganzen Tag über geht, auch während der Nacht. Denn während der Nacht spielen sie die Archiven. Das kann alles Mögliche sein. Das kann Experimentalradio sein, das kann Interviews mit Philosophen beinhalten. Da ist alles Mögliche dabei. Musik aber sehr selten.
Jetzt ist es so, das hast du sehr plastisch und auffordernd erzählt, was Franz-Kultur alles bringt. Die Kenntnis des Französischen ist nicht so breit in Österreich wie des Englischen. Und wenn wir schon hinweisen auf ausländische Angebote und vielleicht noch ein kleines Wort darüber, was mit der BBC ist, weil das vielleicht noch eher Leute anregt dazu, mal über unsere Grenzen zu hören.
Ja, die BBC, das steht sehr stark im Kontrast zur Franz-Kultur. Obwohl das gesprochene Wort hat auch bei Radio 4, denn es gibt auch Radio 3, das vor allem klassische Musik sendet, und die anderen Sender, die auch einen Schwerpunkt auf Musik haben und auf Unterhaltung. Aber Radio 4 ist so der Pendant zur Franz-Kultur in Großbritannien. Auch ein sehr breites Angebot, nur der Unterschied liegt darin, dass sie vor allem Features ausstrahlen, die sie in Auftrag geben. Also es gibt auch dieses Radiohaus in London, das berühmte Radiohaus von der BBC, aber ich habe in letzter Zeit sehr stark gemerkt, dass da relativ live gesendet wird. Es sind schon vorproduzierte Sendungen, die dann im Endeffekt ausgesendet werden, und das ist wirklich sehr breit gefächert. Es gibt vielleicht ein paar Sendungen, die für Philosophen interessant sein könnten. Ein sehr berühmtes Beispiel ist das Moral Maze. Das ist eine Diskussionssendung. Das Prinzip ist, man lädt Gäste ein. Sie werden konfrontiert mit einem Panel an sozusagen Experten der BBC, die sie sehr hart befragen zu gewissen Themen. Am Ende gibt es dann eine kleine Diskussionsrunde und jeder nimmt eine Stellungnahme dazu.
Das dauert eine Stunde?
Dauert 40 Minuten, 45 Minuten. Es geht nicht wirklich in die Tiefe, das ist leider unmöglich, denn sie haben viele Gäste und das Panel von Experten, die möchten sich auch äußern und selbst zu Wort kommen, also es ist relativ kursorisch. Aber ein anderes Beispiel, das mir sehr am Herzen liegt, ist In Our Time. Das ist eine Sendung, die schon über mehrere Jahre läuft, mit Melvin Bragg. Er macht Sendungen über Wissenschaft, über Mathematik, über Philosophie auch sehr gerne und über Geschichte. Aber das alles wird in derselben Sendung bearbeitet. Also das, was der Melvin Bragg leistet, ist in der Tat sehr beeindruckend. Es gibt auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf eine Podcast-Plattform, sich die jeweilige Kategorie auszusuchen. Es gibt In Our Time Religion, In Our Time Philosophy, In Our Time Science. Das ist dann auch relativ angenehm.
Und wie ist das, wenn ich jetzt doch zum österreichischen Rundfunk noch komme? Hörst du manchmal das Salzburger Nachtstudio oder sowas?
Sehr gerne und regelmäßig, ja. Das war auch ein Reiz, würde ich sagen, mein Deutsch immer zu verbessern. Denn wie gesagt, bei mir steht vor allem die Inhalte im Vordergrund. Das ist immer ein sehr starkes Motivator, würde ich sagen.
Ich nehme dich jetzt da gleich beim Wort, beim Inhalt. Wir haben jetzt geredet über Kenntnisse aus dem Angebot quasi der Medien Und die Inhalte, die du an der Stelle kriegen kannst, sind eben sehr verstreut. Und du hast auch selbst gesagt, dass du versuchst, Alternativen zu finden, neue Perspektiven zu finden. Aber gleichzeitig studierst du Philosophie oder hast dich entschieden dazu, Philosophie zu studieren. Und das auch noch in Wien. Und da würde ich jetzt als nächstes ansprechen, welche Gründe haben dich da dazu gebracht, das da in Wien zu bleiben diesbezüglich? Und was macht man so für Erfahrungen, wenn man beginnt, in Wien Philosophie zu studieren?
Dass ich jetzt in Wien studiere, habe ich wie vieles im Leben dem Zufall zu verdanken. Ich wurde in Manizales geboren, das ist eine kleine Stadt eine mittelgroße Stadt in Kolumbien auf dem Gebirge. 2014 hatte ich die Gelegenheit, mit einem österreichischen Geiger aufzutreten. Ich war in einem Jugendorchester und der ist zu uns gekommen, der Professor Gernot Winichhofer, und hat ein paar Konzerte mit uns gegeben. Der Professor Winichhofer betreibt auch ein eigenes Musikfest in St. Pölten, das Ost-West-Musikfest, und er hat mich eingeladen, daran teilzunehmen, was ich dann 2015 und 2018 getan habe. Nach dem ersten Mal, nach 2015, habe ich mir dann vorgenommen, Deutsch zu lernen. Und
diesmal nicht über Radio, sondern durch Natives. Du hast sozusagen mit den Natives.
Ich habe ein Jahr lang einen Deutschkurs besucht in Manizales. Und nach einem Jahr habe ich damit aufgehört und habe eigentlich nur Radio gehört und auch die Beiträge des Deutschlandfunks gelesen und gleichzeitig gehört. Das war eine immens große Hilfe. Also gleichzeitig das gesprochene Wort zu hören und zu lesen, das hilft ungemein. Und der Deutschlandfunk bietet eben diese Möglichkeit an. Aber im Laufe der Zeit hat Ö1 immer die stärkere Rolle gespielt und so hat es sich halt ergeben, dass ich ein ausreichend gutes Niveau erreichen konnte und dann in Wien studieren durfte. Seit 2020 bin ich hier, seit Anfang 2020, ja, kurz vor dem ersten Lockdown, was vieles vielleicht erschwert hat. Es hat aber auch, um ehrlich zu sein, Vorteile gehabt.
Erzähl, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, was das für Vorteile gehabt hat.
Also das nur im Rückblick betrachtet.
Den Vorteil kann ich denken, nur digitale Lehrveranstaltungen hören sich immer ein bisschen so an wie Radio. Das heißt, du konntest dann das Radio direkt anknüpfen und auf diese Art und Weise auch es gleichzeitig immer aufnehmen.
Man hat eine gewisse Kontrolle darüber, wann man es hört und wie man es hört. Man kann auch gewisse Sachen wiederholen, die man nicht so ganz mitgekriegt hat das erste Mal. Und was auch eine Rolle spielt, man hat eigentlich mehr Zeit. Man ist weniger mobil. Und die Zeit kann man natürlich auch vergeudern, aber man hat es auch halt zur Verfügung. Man kann mehr lesen. Das erste Semester ging eigentlich nicht so gut. Ich habe mit der Zeitplanung nicht sonderlich gut Erfahrungen gemacht. Aber jetzt bin ich jetzt sehr gut dabei, selbstständig zu arbeiten. Und zum Glück fängt wieder das Unileben an.
Eben, man sagt, dass das besonders schlimm ist, die Pandemieregelungen, besonders schlimm für die Leute, die erst anfangen an der Uni, die gar keine Freunde noch haben, die quasi als Einzelpersonen hinkommen und dann Einzelpersonen bleiben während des ganzen Semesters, weil sie halt zu Hause am Computer sitzen und das Diskutieren, das kommunikative Leben, das verloren geht. Stell mir vor, dass das für jemanden, der in Wien neu ist, doppelt schwierig sein wird oder gewesen sein wird.
Ja, das war eine Herausforderung, diese Isolierung am Anfang. Denn es war ein neues Land, eine neue Stadt, eine neue Sprache, eine neue Universität. Es gibt vieles, an dem man sich gewöhnen muss. Aber ich hatte zum Glück viele liebe Leute, die mir geholfen haben. Und ich habe diesen Anschluss im Endeffekt schon erreicht. Und an die österreichische Gesellschaft sozusagen.
Und hat man was Interessantes gehört in den ersten 2 Jahren Philosophie? Wie geht es dir da?
Ja, das ist für mich fast eine Leidenschaft geworden, das Philosophiestudium, das Lesen, das Umgehen mit den Texten. Ich mache das sehr gern. Vor allem finde ich im theoretischen Bereich der Philosophie sehr tätig. Ich setze mich vor allem damit auseinander. Das hat auch schlicht und ergreifend damit zu tun, dass das Studienprogramm so vorsieht, dass man zuerst mit der theoretischen Philosophie in Berührung kommt und dann mit der praktischen. Aber ich glaube schon, dass ich da ein besonderes Interesse habe in diesem Bereich.
Ist theoretisch jetzt Logik oder analytische Philosophie oder Phänomenologie, welche deutsche Idealismus gibt es auch als Sachen, die etwas mit Raum und Zeit zu tun haben, etwas mit Erkenntnis und nicht so sehr mit Handeln und Politik.
Du hast ja recht, theoretische Philosophie kann vieles bedeuten. Vor allem beschäftige ich mich jetzt mit der Erkenntnistheorie. Lese gerade ein Buch von Hans Albert, das ich ungemein interessant finde, das Traktat über die kritische Vernunft. Es gibt aber auch andere Autoren, die dem diametral gegenüberstehen, wie Feierabend, die für mich ein erster Anknüpfungspunkt dargestellt haben in die theoretische Philosophie hinein. Das dauert eigentlich sehr lange, bis man sich vertraut macht mit den Themen, die da bearbeitet werden, mit der Weise, wie geschrieben wird. Das ist nicht so verständlich auf den ersten Blick für mich gewesen, der Jargon. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat und den Zugang da findet, ist das eigentlich eine Welt, die ungemein interessant ist.
Ist das im Zusammenhang deiner Lehrveranstaltung oder hast du dir diese Interessen im Sinn von, wir schauen mal über die Grenzen hinaus, selber definiert? Weil ich habe jetzt Schwierigkeiten, mir vorzustellen, in welchem Seminar Feierabend gemacht würde oder ob vor allem Feierabend vielleicht noch, aber Albert ist für mich jemand der 70er Jahre. Das war die Diskussion mit Adorno, mit Habermas, der sogenannte Positivismusstreit. Das ist ja fast zu der Zeit passiert, wo ich so alt war wie du. Ja? Darum erstaunt es mich, dass das jetzt hier auftaucht.
Die Auseinandersetzung mit Feierabend war eigentlich dadurch bedingt, dass ich ein Seminar besucht habe, die Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten. Da hat man einen Einblick gewonnen, was die Wissenschaftsphilosophie und die Erkenntnistheorie der letzten 30, 40 Jahre betrifft. Das war ja die erste Angelegenheit dazu, was den Hans Albert betrifft, das ist eher selbstständig oder eher rührt das daher, dass ich einen Freund habe, der sich ungemein für den kritischen Rationalismus interessiert. Er hat es mir nahegelegt, in das Buch von Hans Albert hineinzuschauen und das habe ich gemacht und ich finde das auch sehr interessant. Aber was du erwähnt hast, das ist auch natürlich eine gewisse Art von Reiz, sich anzusehen, wie da gestritten wurde, der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. Wenn man Positionen hat, die sich widersprechen, zumindest teilweise, dann ist das interessanter, als wenn man nur ein Gedankengebäude vor sich hat, der isoliert dasteht und der nicht mit anderen kommuniziert.
Und wirst du dann Habermas oder Adorno auch als Gegenpositionen lesen? Oder wie, wohin zieht es dich mehr? Weil in meiner Erinnerung, das ist wie gesagt sehr, sehr lange her, war es so, dass Habermas, der aus der Hegel-Ecke kommt, der am Anfang noch Heidegger sogar gemacht hat, der Kant-Expertise hat und geschöpft hat aus dem Vollen der deutschen Kulturphilosophie, Adorno sowieso, und auf der anderen Seite die Schiene von Popper, Und Popper, muss ich sagen, als eine polemische Nebenerscheinung des Wiener Kreises, hat mich nie so besonders begeistert. Das fand ich, weil du vorher gesagt hast, flach. Ja? Das sind ein paar Stichworte gewesen, aber im Vergleich zu den Größen des Wiener Kreises, also Carnap, Wittgenstein war nicht im Wiener Kreis, aber das schien mir alles viel mehr zu resonieren, Resonanz zu haben mit der klassischen Philosophie, während der kritische Rationalismus fand ich immer ein bisschen Schmalspur rational. Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne hören, was du daran interessant findest.
Ja, ich habe es auch vor, in diesem Gebiet ein bisschen zu verweilen, mir die verschiedenen Positionen anzuschauen und zu sehen, was mir dann im Endeffekt als richtig erscheint. Aber mein Anspruch ist jetzt nicht so sehr, eine Position zu vertreten, sondern einen Ausblick zu gewinnen auf die Geschichte der Philosophie, nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern im Allgemeinen. Das ist der Antrieb jetzt, würde ich sagen, sich mit so vielen Autoren wie möglich zu beschäftigen.
Insofern kann man sagen, du bist am richtigen Platz am Philosophieinstitut. Das ist ja schon ein mittelständisches Unternehmen. Also da sind ja massenhaft philosophische Angebote sehr, sehr breit gestreut. Und die Geschichte der Philosophie der Neuzeit, die ist dann Schritt für Schritt über die wichtigen Namen gegangen.
Ja, genau. Den Anfang haben wir bei Descartes gesetzt. Dann lief es über mit dem Empirismus, dann Kant, der Idealismus, Hegel, Fichte, Schelling. Und es hat dann im 20. Jahrhundert kulminiert mit Bergson und auch Peirce. Ich weiß, dass der David Wagner über Peirce promoviert hat. Mhm. Und da konnte man von seiner Expertise profitieren. Das ist in der Tat etwas, das mich ungeheuer interessiert. Dass man irgendwann einmal so weit ist, dass man diesen Blick über die Geschichte der Philosophie haben kann und sieht, wie die Autoren miteinander kommunizieren über die Jahrhunderte, wie Texte sich zueinander verhalten, auch vielleicht unter der Oberfläche. Wie es immer wieder Themen gibt, die auftauchen im Laufe der Geschichte, und das, was auch mir schon aufgefallen ist, es sind fast immer wieder dieselben Fragen, angepasst natürlich an den Zeitgeist und an den jeweiligen Umständen, und es werden natürlich immer wieder Antworten angeboten, aber es ist vor allem die Lust am Fragen, die Lust am Untersuchen.
Die Frage nach Wahrheit ist kaum wegzudenken. Nicht? Ja. Dass das Thema Wahrheit mit einem gewissen Akzent aufgetaucht ist und auch ähnliche Antworten produziert hat, und dass man dagegen auch etwas einwenden kann. Aber sich hinzustellen und zu sagen, wir sehen die ganze Philosophiegeschichte und verwerfen die jetzt und machen was Neues, das ist in Wirklichkeit das, was der Descartes gemacht hat, was der Kant gemacht hat, was der Parmenides schon vorher gemacht hat. Das heißt, wir sind, indem wir sagen, heutzutage müssen wir alles anfangen, genau in der Tradition drinnen. Und das merkt man natürlich erst, wenn man das im Einzelnen genauer ansieht.
Ja, wir stehen immer auf den Schultern von Riesen, und auch genau bei solchen Traditionen, unter Anführungszeichen, die gewissermaßen sich als ahistorisch gebärden, zum Beispiel der Wiener Kreis, das ist auch eine ziemliche Umwälzung der Philosophie. Die haben auch es mit Fragen zu tun gehabt, die uns seit sehr, sehr vielen Jahrhunderten umtreiben. Zum Beispiel die Diskussion rund um die Protokollsätze. Was sind Sätze, die man so aufstellen kann, die sich unmittelbar auf ein Objekt beziehen? Das haben wir auch schon gehabt im Mittelalter mit dem Universalienstreit. die Universalisten auf der einen Seite und dann die Nominalisten auf der anderen. Und für viele solche Themen kann man auch gewisse Parallele ziehen. Averroes ist auch so ein Autor, der mich sehr interessiert hat. Und es gibt in Frankreich einen Spezialisten, er lehrt an der Pariser Sorbonne und heißt Jean-Baptiste Brunet. Er hat die interessante These aufgestellt, dass der Monopsychismus in gewissen Aspekten die Theorie von dem Unbewusstsein bei Freud vorweggenommen hat. Oder auch, was wir heutzutage unter Sprache verstehen, denn bei Averroes ist die Seele praktisch ein Allgemeingut. Wir alle haben ähnliche Ideen. Wir bilden uns gewisse Vorstellungen über Objekte ein und die decken sich sozusagen. Also diese Idee von der Seele als Allgemeingut, wie Sprache oder das Unterbewusstsein, das finde ich interessant, dass man solche Parallelen sehen kann.
Eine Parallele, die in dieselbe Richtung geht, ist Plotin. Es ist eine Abfolge von dem einen Transzendenten, Jenseitigen über den Geist, über die Seele zum Körper. Und der Plotin ist dadurch besonders ausgezeichnet, dass er eine anknüpfend an Platon eine ganz strikte Deduktion von dem einen bis zum Körper durch die verschiedenen Stufen, Emanation ist das Stichwort da, es emaniert das eine und füllt letztlich die ganze Welt mit den Inhalten aus, die wir kennen. Und die Seele ist ein Schaltpunkt diesbezüglich natürlich zwischen dem Geist und der Nous ist das und dem einen, das noch über den Nous ist und auf der anderen Seite dem Körper. Und jetzt hat der Plotin die Frage, stellt sich bei ihm, wenn das so ein Kontinuum ist zwischen dem Geist, also dem einen, dem Geist, der Seele und dem Körper, dann muss ja etwas schon da gewesen sein, bevor das Bewusstsein gewesen ist. Das Bewusstsein ist nicht einfach aufgetaucht aus dem Nichts, sondern es gibt einen Zustand im Geist, und in denen schon das Bewusstsein angelegt ist, nur dass wir es nicht mehr zu greifen haben, dass wir es nicht mehr kennen, dass wir uns nicht mehr daran erinnern. Aber das ist ein so Punkt, da gibt es eben, deswegen ist mir gekommen, gerade auch ein französischer Forscher, der gesagt hat, das Unbewusste ist beim Plotin eigentlich angelegt. Ne? Mhm. Und das kommt dann wieder beim Schelling. Nur als kleine Nebenbemerkung. Aber wie du jetzt gesprochen hast, habe ich noch einen anderen Gedanken gehabt. Du hast so erzählt von Motiven, die wieder auftreten in veränderter Art und Weise, umgedreht und weitergeführt, aber erkennbar in einem Verhältnis. Und da habe ich an Symphonien gedacht. Da habe dann gedacht, dass das eigentlich auch eine Beschreibung ist, die was mit Musik zu tun hat. Und da haben wir den dritten Punkt, von dem wir jetzt noch sprechen wollen. Du bist nämlich Musiker auch und hast dich für die Philosophie entschieden, nachdem du vorher überlegt hast, dass du Musik auch studierst. Was spielst du für ein Instrument?
Ich spiele das Cello. Sehr schönes Instrument, das auch der menschlichen Stimme sehr ähnlich ist. Man kann sehr melodische Stücke spielen, aber auch im Orchester den Basso Continuo übernehmen. Also das ist ein recht flexibles Instrument.
Machst du da in Wien auch etwas in die Richtung?
Ich bin im TU-Orchester, ja. Das mache ich schon. Manchmal spiele ich auch Kammermusik mit Kollegen. Das spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Das ist auch unbedingt wichtig für mein Gefühl des Gleichgewichts, seelisch. Wenn man sich sehr, sehr lange Zeit mit theoretischen Inhalten beschäftigt und dann vielleicht am Ende des Tages zum Instrument greifen kann und an nichts denkt, soweit es möglich ist, dann ist das schon ein sehr schöner Ausgleich.
Das bringt uns jetzt ein bisschen in eine Schwierigkeit, weil wir wollen ja denken über die Philosophie und die Musik und haben uns überraschenderweise Gesprächen, die wir vorher hatten, bei einer ähnlichen Thematik gefunden, nämlich wie verschiedene Musiker und speziell auch Dirigenten ein Musikwerk unterschiedlich interpretieren und was man daraus gewinnen kann. Und die Übereinstimmung war dann die, dass Furtwängler ist, glaube ich, gestorben, 54 oder 52, 54 gestorben, ein deutscher Dirigent, der in Wien viel gearbeitet hat, mit Berliner Philharmonikern viel gearbeitet hat und auch mit dem klassischen Repertoire eben gearbeitet hat. Und das Erste, was du da erwähnt hast, ist eine Aufnahme von Freischütz, von der Ouvertüre zum Freischütz von Karl Maria von Weber. Das hat dich beschäftigt. Warum hat es dich beschäftigt?
Ja, ich bin eines Tages auf diese wunderschöne Aufnahme gekommen, praktisch gestolpert, würde ich sagen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der sich eigentlich damit beschäftigt, alte Aufnahmen zu verbessern, was die Tonqualität angeht. Und es gibt viele Aufnahmen von den Furtwängler dort. Und um auf das Stück zu kommen, über das wir sprechen, es gibt gegen Ende so eine Stelle, wo der Furtwängler eine verblüffende Entscheidung trifft. Nämlich, er verlangsamt das Tempo sehr stark und er macht auch ein Diminuendo, um gleich danach es zu kontrastieren mit einem Accelerando und auch mit einem Crescendo. Aber das ist nicht das Interessante an Furtwängler, dass er solche Kontraste imstande ist zu machen, sondern dass, wenn man ihm zusieht, wie er dirigiert, eigentlich recht unklar ist. Sein Dirigat, seine Gäste, die sind uneindeutig. Aber das ist bewusst so gemacht. Das bringt nämlich ein bestimmtes Ergebnis hervor, nämlich dass die Musik spontan wirkt, dass es fast wie ein Schöpfungsakt beim Publikum ankommt. Das ist etwas, was mich schon seit langem beschäftigt hat. Wie schaffen es Interpreten, wie schaffen es Musiker, Werke so zu spielen, dass man es am Ende fast als einen Schöpfungsakt begreifen kann. Da gibt es auch die Paradebeispiele wie Glenn Gould, war ein sehr unkonventioneller Klavierspieler aus Kanada, der uns maßgeblich beeinflusst hat in der Art und Weise, wie wir Bach hören. Es gibt immer wieder solche Momente, wo man Musikern zuhört und sich denkt, das ist etwas ganz Neues.
Ich habe das, weil mir das auch so vorkommt, ein bisschen getestet und habe einerseits nach solchen dynamischen Kontrasten gesucht, die der Furtwängler produziert, insbesondere in der Schicksalssymphonie, wo das auch ganz eklatant ist, was er da tut, wie scharf er die Sachen aneinander knallen, kann man jetzt ganz nicht sagen, aneinander stoßen lässt, mit einem was Eruptives hat das dann auch. Das aber ein bisschen abzusichern, habe ich mir dann Aufnahme angehört, einerseits von Karl Böhm und von Karajan. Das ist ein Klischee, dass man Karajan mit Furtwängler vergleicht, aber ich habe es dann trotzdem gemacht. Und was mir dabei aufgefallen ist, das geht jetzt in dieselbe Richtung, das ist viel harmonischer. Das ist, man kann auch sagen, beruhigter, man kann sagen, eleganter. Das ist frisiert oder sowas ähnliches. Man kann das genießen. Das ist etwas, was die Leute auch schätzen. Und gerade wenn er Karl Böhm und Karajan sagt, ein bisschen unterschiedliche Gesellschaftsschichten. Die von Karl Böhm stelle ich mir vor, das sind die älteren Abonnenten im Musikverein, die ein schönes Abendessen schätzen, die ins Hotel Sacher gehen oder sowas ähnliches. Während die von Karajan sind ein bisschen für Hightech, die sind für besondere Maschinen zur Herstellung, nicht für Wiener Küche, sondern für eine molekulare Küche. Molekulare Küche ist so, du weißt genau, das ist der neueste technische Stand. Es schmeckt interessant, es regt dich nicht auf, es ist nicht viel. Du kriegst sicherlich kein Wohlgefühl, aber du bist auf der Höhe der Zeit. So habe ich mir das gedacht.
Hingegen, wenn man Furtwängler hört, das kann manchmal ein erschütterndes Erlebnis sein. Man wird geradezu wachgerüttelt. Das habe ich gemeint mit diesem kreativen Schöpfungsakt. Es gibt die Tradition, die auch berücksichtigt wird, und man soll dabei nicht vergessen, dass es sich um Musik handelt, die vor 200 Jahren komponiert wurde. Aber trotzdem scheint der Furtwängler es geschafft zu haben, einen neuen Aspekt hervorzuheben oder vielleicht einen anderen Effekt beim Publikum zu erzeugen. Und das, was du über die Schönheit gesagt hast, das finde ich sehr interessant. Denn Karajan, das ist die Vorstellung von einem sehr gepflegten Ton. Beim Furtwängler ist das nicht der Fall. Die Musik aber gewinnt daraus, dass man nicht so sehr auf die Schönheit setzt, sondern auf wachrüttelnde Ereignisse. Es gibt auch Musiker, Instrumentalisten meine ich jetzt, die einen ähnlichen Ansatz gehabt haben. Ich kann zum Beispiel an Ivory Gitlis denken, ein Geiger, der vor kurzem gestorben ist, im sehr hohen Alter. Er war auch sehr interessant, weil er unorthodox gespielt hat und nicht so großen Wert auf die Schönheit gesetzt hatte, sondern eher darauf, dass man neue Dinge entdeckt. Weil das kann vielleicht auch für Philosophen interessant sein, denn wir wissen ja, die Grundlage für die philosophische Bildung, nicht nur für die philosophische Bildung, sondern für die Bildung im Allgemeinen, im Mittelalter, war der aristotelische Korpus oder zumindest gegen Ende des Mittelalters. Da hat man am Ende des Studiums Kommentare verfasst, nicht nur über den Aristoteles, sondern vor allem über den Petrus Lombardus. Aber der Averroes, der hat vor allem Kommentare geschrieben, in seiner Qualität als Philosoph. Er war auch Arzt, er war auch Jurist. Aber wenn er als Philosoph aufgetreten ist, dann hat er Kommentare geschrieben. Er hat es aber trotzdem geschafft, sich einen gewissen Freiraum zu schaffen in diesem aristotelischen Korpus. Und aus der Interpretation hat er etwas Neues gemacht. Daraus hat er neue Inhalte hervorgezaubert, könnte man fast sagen. Und das passiert selten, aber doch in der Musikwelt. Manchmal kommt so ein Musiker aus dem Nichts und spielt eine Beethoven-Sonate und es ist fast so, als ob man es zum ersten Mal überhaupt hören würde. Das war für mich zumindest die Erfahrung mit dem Sviatoslav Richter. Ein Pianist aus auch sehr eigenwillig. Es gibt eine Aufnahme von ihm, da hat er die Sonate Nummer 18 von Schubert gespielt. Das ist diese Fantasiesonate in G-Dur. Der erste Satz ist sowieso langsam und wird in der Regel auch langsam gespielt. Der Richter, der spielt es aber noch langsamer. Und so langsam, dass man fast sagen würde, es ist unmöglich so zu spielen. Das durchzuhalten, das schafft niemand. Weder das Publikum noch der Interpret. Aber er kann es. Er kann es machen und zwar auf so eine Weise, dass es einen neuen Zugang zum Werk eröffnet und Dinge hervorhebt, die vielleicht bei anderen Interpreten nicht so klar scheinen. Thank you. das ist ein Leitmotiv sozusagen in meinem Denken bisher, dass man einen alten Stoff nimmt und den bearbeitet und aus diesem alten Stoff etwas Neues schafft, was aber immer noch einen sehr starken Bezug zum Original macht. Also diese Geistesbewegung, die man in der Philosophie sehen kann und die man auch in der Musik sehr exemplarisch vor Augen bekommt, das finde ich etwas Wichtiges.
Ich kann dem am Ende eine philosophische Bemerkung noch anfügen. Wenn man geboren wird, eröffnet sich eine neue Welt. Und diese neue Welt, die es bisher noch nicht gegeben hat, das ist quasi aus dem Geburtsakt, aus dem Menschenzusammenhang verständlich. Und wenn man jetzt sagen will, was kann man vergleichen mit der Geburt, dann kann man sowas sagen. Und das erste Mal Glenn Gould zu hören, war für mich die Eröffnung einer neuen Welt. Und es ist aber interessant zu sagen, die Eröffnung einer neuen Welt hängt natürlich damit zusammen, dass man schon weiß, was Welt ist. Und das hängt mit dem zusammen, was du jetzt sagst, man baut auf etwas auf, man ist in etwas drinnen und nur wenn man in etwas drinnen ist, was dann auch zur Gewöhnlichkeit und zum Abstumpfen oder sowas führt, nur wenn man in sowas drinnen ist, kann man wissen, was eine neue Welt ist und die hängt mit dem Alten zusammen, die hängt mit dem zusammen, was ich bisher an Klaviervorstellungen gehört habe. Aber es ist trotzdem eine neue Welt von einer ähnlichen Wertigkeit, also was man nie gesehen hat und was man plötzlich jetzt das erste Mal sieht. Ne?
Ja, das ist sehr wichtig, dass man diesen Weg durchgemacht hat, diese Auseinandersetzung mit dem, was vorher war. Und dann kann man etwas Neues schaffen. Aber wenn man keinen Bezugspunkt hat zu der Tradition, und man aber etwas ganz Neues machen will, als eine Antwort sozusagen darauf, dann läuft man Gefahr, dass diese Antwort fehlgeht. Denn man kennt das ja nicht, worauf man antwortet. Und das hat sich auch in der Musikgeschichte so gespielt. Ich meine, der Schönberg, der hat wunderschöne Sachen komponiert, also tonal, in seiner ersten Schaffensperiode die ersten Quartette auf Verklärte Nacht, das ist mir noch tonale Musik. Und aus dieser Kenntnis der Musikgeschichte, aus dieser Kenntnis der Technik heraus, war er tatsächlich imstande, das Ganze über den Haufen zu werfen. Und das, was du mit Glenn Gould erwähnt hast, das finde ich auch sehr interessant, denn Glenn Gould ist eher so eine Figur, die er übertreibt, in einem guten Sinne. Man bekommt gewisse Aspekte der Polyphonie zu hören, die in anderen Aufnahmen nicht klar zu hören sind. Das ist fast eine pädagogische Aufführung. Es ist aber sehr gut organisiert, es hat einen Zusammenhang und es funktioniert auf wundersame Weise. Und es gibt da ein Zitat von Gustav Mahler, ich hoffe, dass es stimmt. Er soll gesagt haben, wer nicht übertreibt, ist uninteressant. Und das ist das, was sich bei solchen Künstlern immer wieder zeigen lässt, dass man übertreibt. Einfach der Vorsprengler zum Beispiel, diese Tempoänderungen, die heute niemand so machen würde, das ist eine Übertreibung. Oder beim Glenn Gould, dieser Staccato, dass man überhaupt nicht gesangsmäßig verrasiert, sondern alles Staccato, alles kristallklar und diese sehr starke Hervorhebung der Stimmen in der Polyphonie, diese Übertreibung, die ist doch die Würze, die das Ganze interessant macht.
Im Wort Übertreibung steht nochmal dasselbe Thema, weil man muss ja etwas haben, was man übertreibt. Wenn man nichts hat, was man übertreibt, dann treibt man im Leeren. Mhm. Wir treiben jetzt dem Ende der Sendung zu. Ich bedanke mich sehr bei dir und das wird uns vielleicht jetzt noch keine ganze neue Welt erschließen, aber neue Ansätze zum Nachdenken geben. Und als Mitarbeiter in der Philosophischen Audiothek kannst du ja dann den Faden auch noch weiter spinnen in weiterer Folge.
Danke.